Ja, wollen wir noch einmal zum Gebet aufstehen und Gott um seine Hilfe bitten. Himmlischer Vater, du hast gehört, was wir gesungen haben, ja, dass unser ganzes Innerste auch ausgefüllt sein soll von dem, ja, was dir wichtig ist, ja, von deiner Person selbst. Und Herr, bitte schenk du, wenn wir jetzt dein Wort hören, wenn wir darin selbst lesen, dass wir es auch verstehen. Sprich du zu uns, ermutige oder auch ermahne uns. Ja, tu mit uns, was du willst, aber um eines bitten wir dich, ja, lass uns nicht allein, geh uns nach, ja, und schenk, dass wir gesegnet sind und auch ein Segen sind für andere. Amen. Es geht heute um das Thema Lügen, auf die wir hereinfallen können. Lügen, auf die wir hereinfallen können. In unserer Welt ist die Liebe zur Wahrheit nicht besonders ausgeprägt. Habe ich jetzt kürzlich wieder so aus dem Radio auch hören können, selbst Volksvertreter versprechen vor dem Wahltag etwas anderes, als sie dann nach dem Wahltag halten und reden ganz offen von ihrem eigenen Wortbruch. So geschehen zum Beispiel in Hessen. Lüge ist schon eine furchtbare Sache. Wenn sie herauskommt, dann zerstört sie das Vertrauen, das Menschen zueinander haben. Du hast mich belogen. Schwer, schwerwiegend. Wir können nur miteinander leben, wenn man sich auch vertrauen kann. Wenn man angelogen wird, ist man enttäuscht und irgendwie bleibt das im Hinterkopf hängen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er gleich die Wahrheit spricht. Ja, vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Was aber auch festzustellen ist, wenn jemand einen anderen angelogen hat und dann geht dieser zu dem anderen hin und sagt, du, weißt du noch, gestern oder vorgestern, da habe ich nicht wirklich die Wahrheit gesagt, ich habe gelogen, ich habe das so und so erlebt und nicht so, wie ich es dir gesagt habe. Wisst ihr, was dann passiert? Dann steigt in der Regel das Ansehen. Ja? Warum? Weil man selbst dafür gesorgt hat, dass die Wahrheit wieder unter uns regiert und man hört es nicht von einem anderen. Schlimm ist, wenn man belogen wird. Ja? Und da denke ich auch, ihr lieben Eltern, wenn ihr das bei euren Kindern merkt, das Kind hat mich angelogen, geht nicht so einfach leicht darüber hinweg. Ja? Stellt es zur Rede. Es ist nicht gut, wenn man sich da auch einübt in Lügen. Also schlimm ist, wenn man selbst belogen wird. Noch schlimmer, denke ich, ist dies, wenn man sich selbst belügt, wenn man sich selbst etwas vormacht. Wer kann mir denn da helfen? Wer kann mir helfen, wenn ich in einer Sache nicht mehr den Durchblick habe und dann andauernd meine, der falsche Weg ist der richtige? Oder die falsche Angewohnheit ist die richtige? Ich denke, da sind wir alle eins oder einig, die meisten wenigstens. Nur Gottes Wort kann uns da helfen. Ich möchte anhand der Bergpredigt auf drei Schwerpunkte eingehen, mit denen wir alle mehr oder weniger zu tun haben. Ich habe auch ein kleines Lesezeichen gemacht. So, das kann man auch, wenn man dann später rausgeht, noch mitnehmen. Darum geht es eigentlich auch in der Predigt. Es soll heute darum gehen, dass man selbst mal sein eigenes Leben bedenkt. Was ist wohl die größte Lüge, die ich mir einrede? Und dass ich danach für dies auch Gott um Hilfe bitte, dass er mir hilft, die richtigen und guten Schritte zu tun. Die Bergpredigt steht in Matthäus 5 bis 7, also Kapitel 5 bis 7. Und es ist sehr interessant, wie der Herr Jesus diese, seine bekannteste Predigt, beendet, beschließt. Der Schluss der Predigt ist so, dass er sagt, liebe Leute, denkt an das Bauen eines Hauses. Und ich möchte Matthäus 7, 24 bis 29 lesen. Also am Ende der Predigt, nachdem die Leute alles gehört haben, dann sagt der Herr, ein jeder nun, der diese meine hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und der Wind stürmte und an dieses Haus stieß, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, also einem dummen Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Die Reaktion der Leute, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Also er fordert sie direkt heraus. Und er sagt, ihr habt was gehört und jetzt habt ihr die Aufgabe, liebe Zuhörer, damals, tut es. Deutlich und unmissverständlich fordert der Herr auf, tut, was ich euch sage. Wer also sein Leben auf eine feste Grundlage stellen will, hat die Aufgabe, sich ja nach den Worten von Jesus auszurichten. Sicherlich ist es auch so, wenn jemand es nicht tut, der wird auch ein schönes Haus bauen können. Und solange die Sonne so schön scheint wie jetzt und es auch kaum einen Sturm gibt, und dann wird dieses Haus auch stehen. Man kann in dieser Welt auch ohne Gott ganz gut leben, wenn es keine Stürme gibt. Aber so sicher wie das Amen in der Kirche, so sicher kommt auch der Sturm. So sicher kommen die Wasserströme, hundertprozentig. Am Ende eines menschlichen Lebens wird jeder Mensch einmal sagen müssen, ich habe Sturm erlebt. Und wenn er es bis daher noch nicht erlebt hat, das Hinübergehen in das andere Reich wird er auch erleben, und zwar als Sturm erleben. Jetzt also tut, was ich euch sage, sagt der Herr Jesus. Und jetzt komme ich zu diesen drei Schwerpunkten oder drei Lügen, auf die wir hereinfallen können, ja, die nicht böse gemeint sind, aber in die wir hineinfallen können. Das erste, es gibt Menschen, die glauben, dass wenn sie das Böse, was ihnen angetan wird, in ihrem Herzen behalten, dann können sie irgendwann mal für Gerechtigkeit sorgen. Es gibt Menschen, die nachtragend sind und die sind deshalb nachtragend, weil sie warten, dass der andere irgendwann mal kommt und sich bei mir entschuldigt. Und solange der das nicht tut, will ich ihm immer mit meinem Wort oder mit meinem Gesichtsausdruck ihm ein schlechtes Gewissen geben, ja, damit der endlich kommt. Man denkt also quasi immer darüber nach, was hat der andere mir angetan? Ich frage mich manchmal, warum einzelne Leute so verbittert sind. Ich werde nicht vergessen, als ich hier in diese Gemeinde gekommen bin, Da kam ein Bruder auf mich zu und sagte, dass er schon viel Unrecht erlebt hat. Und viele Prediger vor mir haben ihm Unrecht zugefügt. Man hat ihn missachtet und verletzt. Nun, ich war damals jung und konnte damit zuerst überhaupt nicht umgehen. Ich hatte auch keine Möglichkeit, mit den anderen Predigern vor mir zu sprechen, es war ja keiner mehr da. Und obwohl dieser immer wieder bekannte, ich gehöre Jesus, trug er sehr, sehr schwer in seinem Leben. Nachtragend zu sein, hat immer auch was mit Tragen zu tun. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte auch kennt. Zwei Männer unterhalten sich. Da sagt der eine zum anderen, wenn meine Frau und ich streiten, dann wird sie immer historisch. Du meinst sicher hysterisch. Nein, ich meine historisch. Sie sagt mir immer wieder, was vor 10 Jahren geschehen ist. Ja, was ich da falsch gemacht habe. Glaub mir, die Frau hat es nicht leicht in ihrem Leben. Sie muss diese Last immer wieder tragen, was ihr Mann an ihr falsch gemacht hat. Ja. Und so gibt es Leute, die haben ein Paket, ein großes Paket. Ja. Und sie kennen etliche Menschen, wo sie dann sehen, aha, das ist der, ah ja, ich kann mich an diese Situation erinnern und ich kann mich an diese Situation erinnern. Glaubt ihr, dass es ein leichtes Leben ist? Schwer ist das. Es geht also um Nummer 1, nachtragend sein, das Böse anrechnen, nicht vergeben. Der Herr Jesus gibt hierfür einen Hinweis in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Ich möchte das einmal lesen. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Eindeutig fordert der Herr Jesus von seinen Jüngern, da bin ich auch dabei, das gilt auch mir, ja, das Schwert trifft mich auch, das Wort Gottes, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Unser Herr geht sogar so weit, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wir sollen ihnen Gutes tun. Demjenigen, der mir Böses angetan hat, soll ich in Liebe begegnen. Wirklich in Liebe. Der Herr schließt diesen Gedankengang, ihr sollt so sein wie euer Vater im Himmel. Ihr sollt quasi Gott hier mit repräsentieren. Schwere Aufgabe, oder? Und doch ist das die Richtung. die andere Richtung nachzutragen, sich immer wieder ans Böse zu erinnern, das ist genau die falsche Richtung. Warum hat der Herr Jesus so gesprochen? Wusste er nicht, was er von seinen Jüngern verlangt? Oh doch, er kannte die feindlichen Pharisäer. Er kannte den Zorn, den er manchmal bei den religiösen Führern in ihren Augen sah, wenn er was gesagt hatte und die hatten schon das Messer in der Tasche aufgeklappt oder die Steine in der Faust. Er kannte das. Er wusste, dass man mit Fanatikern schlecht argumentieren konnte. Die waren nur auf eins aus. Tötet Jesus. Und er hatte sie geliebt. Warum hat der Herr so gesprochen? Wisst ihr, ich glaube, weil es ihm nicht letztendlich um Recht hier auf dieser Erde ging. Es geht nicht, dass er jetzt hier von jedem Menschen Recht bekommt. Und letztendlich geht's auch nicht um unser Recht hier auf dieser Erde. Wer kann denn sagen, dass er immer Recht bekommt? Das können die anderen, die nicht an Gott glauben, auch nicht sagen. Ja, wenn sie mal vor Gericht kommen müssen und sagen, naja, man weiß nicht so ganz genau, ob man Recht bekommt. So ein bisschen Auslegungssache. Der Herr Jesus hat so gehandelt, wie wir das auch im 1. Petrus 2, 21 bis 23 lesen können. Das möchte ich euch einmal vorlesen. Wer die Bibel dabei hat, kann es gerne auch schwarz auf weiß lesen. Es ist immer gut, es zu hören und dann auch auf den Text zu schauen. 1. Petrus 2, 21 bis 23. Und da spricht der Apostel Petrus die Christen an. Denn dazu seid ihr Christen, berufen. Das ist eure Berufung. Weil auch Christus für euch gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren oder Fußtapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er übergab es dem, der gerecht richtet. Ist mir dann aufgefallen beim Lesen. So hat der Herr damit gehandelt, wenn ihm Unrecht passiert ist. Er hat es dem gesagt, der gerecht richtet. Das Gericht kommt, garantiert. Aber er musste nicht für alles kämpfen, dass man ihm Recht geben musste. Nicht so. Christus ist unser Vorbild. Warum sollen wir das Böse nicht anrechnen? Warum sollen wir nicht nachtragend sein? Ist ja, ich glaube, nicht nur, weil es Jesus verboten hat, sondern auch, weil es uns hilft, unserer Seele hilft. Wir können befreiter und erleichtert leben. Wisst ihr, wer nachtragend ist, ich glaube, das habe ich schon gesagt, hat schwer zu tragen. Die Ketten hat er sich selbst angelegt. Und sie werden ihn belasten, bis er stirbt. Ja, kann nicht sagen, das Nachtragen wird später leichter. Ich glaube eher, es ist umgekehrt. Ja, dass wenn man älter wird, hat man nicht mehr so die Kraft. Und dann ist die Last noch schwerer, weil man schwächer geworden ist. Wer durch die Sünde, die ein anderer ihm zugefügt hat, sich beschweren lässt, geht schweren Schrittes durch diese Welt. Wir haben nur eine Möglichkeit: Vergib. Du musst vergeben. Wir müssen von Rachegedanken oder von den Gedanken, dass der andere auf mich zukommen soll, uns trennen. Demgegenüber sollen wir segnen. Mir wurde einmal gesagt, Kann man denn jemand vergeben, der nicht um Vergebung bittet? Der Herr Jesus rief einmal über seine Peiniger aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sagte er zu den Soldaten, die ihn angenagelt haben. Wir brauchen nicht zu glauben, dass diese Soldaten dem Herrn um Vergebung gebeten haben. Die wussten nicht, was sie taten, haben darüber gelacht, gespottet und so weiter. Und doch betet der Herr für sie und er bittet sogar, dass Gott ihnen vergeben soll. Wisst ihr, was ich darin sehe? Ich sehe unseren Herrn, der so sehr über diesen Dingen steht. Er hält seine Seele rein, dass kein Hass oder Groll in sie hineinkommt. Er hat eher Mitleid mit denen. Die Strafe Gottes kennen sie nicht. Ja. Was werden sie einmal sagen, wenn sie vor Gott stehen? Arme Leute, vielleicht hilft es auch, unseren Blick etwas zu öffnen. Wenn wir verletzt werden von irgendwelchen Menschen, meistens von denen, die eben Gott nicht kennen, aber vielleicht auch von den anderen, hab eher Mitleid mit ihnen. Wir müssen lernen. Das heißt, wir, da bin ich dabei. Ich muss lernen, meine Ehre bei Gott zu suchen und nicht bei den Menschen. Das befreit. Wer Böses mit Gutem überwindet, lebt ein freies und leichtes Leben. Er muss sich nicht beweisen im Nachtragen. Wer kann länger aushalten? Entweder trage ich lange nach, bis der andere kommt, oder ist der andere stärker und ich breche irgendwann zusammen. Gib's gleich weg. Gib's gleich an Gott. Sag gleich Gott, vergib ihm. Er weiß nicht, was er getan hat. Er weiß nicht, wie er mich verletzt hat. Vergib ihm. Du willst dein Haus auf Felsen bauen? Das ist eine Sache, wo Jesus seinen Jüngern sagt, schau, leb so. Jetzt komme ich zur zweiten Lüge, die uns so einengen kann, auf die wir reinfallen können. Die zweite Lüge heißt, durch Kritik aus Distanz wirst du etwas ändern. Also das zweite heißt, durch Kritik aus Distanz wirst du etwas ändern. Obwohl das vielleicht niemand wirklich sagt, ist es doch immer wieder auch zu beobachten, man neigt auch selbst dazu. Kritik ist nicht immer schlecht. Man kann dadurch einem Menschen helfen, Fehler und falsches Verhalten aufzudecken und ihm das zu sagen. Es gibt aber auch Kritik, die zerstörerisch ist und die nicht hilft. Es ist die Kritik des Distanzierten, des sich Zurückgezogenen und dann aber von außen darauf sehen und dann kritisieren. Der Herr Jesus hat diesen Punkt auch aufgegriffen, um seinen Jüngern zu helfen, denn sie sind da gefährdet. Im Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 1 und 2, da heißt es: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr, also die ihr das Gericht aussprecht oder die ihr das Urteil aussprecht, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr zumesst, also andere zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Worum geht es hier? Es geht hier um eine Warnung, dass wir aus unserem eigenen Mund ein Urteil über uns sprechen können. Ich möchte beispielsweise diese Sache auf unsere Gemeinde beziehen. Man kann sagen, die Anbetung Gottes hier ist zu oberflächlich. Und man betet selbst nicht. dann hat man schon das Urteil über sich selbst gesprochen. Man hat gesagt, so ist es. Aber was mache ich? Man wird mit dem gleichen Maß gemessen. Ja, das sagt Gottes Wort. Oder man kann die Musik kritisieren, dass sie so langweilig wäre, aber selbst keinen Beitrag dazu tut, dann steht man schon unter Gericht. Ja, Gott wird ihm das zumessen, was man selbst sagt, wenn man keinen Finger krumm gemacht hat. Die damaligen Schriftgelehrten haben folgende Eigenschaft gehabt. Und der Herr Jesus hat diese in einem Weheruf ausgedrückt. Er sagt in Lukas 11, Vers 46, da heißt es, er aber sprach, wehe euch Schriftgelehrten, denn ihr ladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit dem Finger an. Das heißt, sie fordern von anderen, dass sie etwas tun und selbst machen sie nichts. Ja. Das kritisiert der Herr Jesus an den Schriftgelehrten. Und so ähnlich sagt er es auch hier seinen Leuten, den Jüngern. Denn denen wurde zuerst mal die Bergpredigt gehalten. Warum sagt er das? Weil wir in Gefahr sind. Deshalb sagt er das. Kritik der Distanzierten kann großen Schaden bringen für einen selbst, ja, und auch für die Gemeinschaft. Ein Beispiel. Ein Mann sagt, erfunden habe ich nicht gehört so, ein Mann sagt, hier in der Freikirche fehlt es an Liebe. Man geht nicht aufeinander zu. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Wenn der Mann selbst sich jeden Sonntag bemüht, mit Menschen in Kontakt zu kommen, freundlich auf sie zugeht, das Gespräch sucht, Interesse am anderen hat, dann ist diese Kritik aus einem blutenden Herzen. Und dann müssen wir beide Ohren aufsperren. Genau. Ja, das sehe ich auch. Er will dadurch die Gemeinschaft auf einen Punkt aufmerksam machen, der eben sehr wertvoll und wichtig ist. Jeder, der es hört, weiß, es ist berechtigt. Er versucht es. Wir kennen sein sonntägliches Bemühen. Aber zum anderen, die gleiche Kritik, es könnte die gleiche Kritik sein von jemand, der außen steht und nichts macht. Bei dem fällt das Schwert. Er steht unter Gericht, muss Buße tun. Es gibt einen Spruch, der heißt, schimpfe nicht über die Dunkelheit, sondern zünde ein Licht an. Die Jünger Jesus sind aufgefordert, durch unsere Tat, durch ihre Tat, unsere Tat eben, durch unseren Einsatz, erst die Legitimation zu bekommen, hilfreiche Kritik anbringen zu können. Manches Richten von Distanzierten ist so zerstörerisch, ist so entmutigt, wie wenn man bei einem Kriegsschiff die Kanone, die normalerweise für draußen ist, rumdreht und ins eigene Boot schießt. So zerstörerisch kann es sein. Man kämpft, indem man seine Kritik immer wieder anbringt und sagt, die ist doch gerechtfertigt, das stimmt doch, das stimmt doch. Ja, verstehen wir? Wir sind gefährdet. Wie soll ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt die Worte von Jesus höre und das gleiche Maß trifft mich ja dann auch, mit dem ich messe? Das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist dies, lass einmal zu, dass dieses Verhalten der distanzierten Kritik Sünde ist. Lass es einfach mal zu in deinem Leben. Und rechtfertige dich nicht gleich. Dann mache aus deiner Sorge ein Gebet. Sag's Gott, der die Herzen lenken kann. Wir können doch gar keine Herzen lenken. Also ich habe 3 Kinder und letztendlich muss ich sagen, ich konnte ihre Herzen nicht lenken, obwohl ich es manchmal mir sehr gewünscht hätte. Auch das Herz meiner Frau kann ich nicht lenken. Ja, so ist es eben. Und jeder hat seinen eigenen Kopf. Aber wer wirklich lenken kann, wie Wasserbäche, das kann Gott. Und letztendlich bin ich auch schon verzweifelt gewesen über mein eigenes Leben. Ich bin ja nicht der, der schon alles kann und weiß. Und da bedeutet es, Martin, bete für dich selbst, dass Gott dir hilft, auch in diesem Punkt. Ja? Und dann bitte Gott darum, dass er mit dir das Neue und Gute anfängt. Es geht nicht nur darum, was ich schon Schlechtes eben getan habe, dass ich um Sünde, um Vergebung der Schuld bitte, sondern ich will auch einen neuen Schritt wagen, den guten Schritt in die richtige Richtung, mit dem Wissen, richtet nicht. Und wenn du was sagst, dann musst du mittendrin dabei sein. Aus einem blutenden Herzen muss es kommen. Wenn du jetzt von jemand angesprochen wirst und du merkst, er will nur kritisieren, dann sorge dafür, dass ihr beide für diese Sache betet. Es wäre schlimm, wenn man nur gehört hat, aha, das ist schlecht, schrecklich. Und dann hat man nicht die Möglichkeit genutzt, dass man sagt, komm, da vorne ist nochmal ein ruhiges Eckchen, beten wir nochmal für die Sache. Denn letztendlich kann doch nur Gott helfen. Komme ich zur letzten Lüge, auf die wir reinfallen können. Sie heißt, ich falle nicht auf. Manche Christen leben so, als ob sie selbst bestimmen können, wann sie ein Vorbild sind und wann nicht. Jetzt bin ich bei meinen Kumpels, da lebe ich so. Und dann bin ich im Hauskreis, dann lebe ich so, ich bin in der Familie so und in der Arbeit so, überall mehr oder weniger ein Nachfolger von Jesus. Bei meinen Kumpels nehme ich es vielleicht nicht ganz so streng, aber im Hauskreis schon. Es ist nicht so, dass wir selbst entscheiden können, wann wir ein Vorbild sind und wann nicht. Wir können nicht sagen, also jetzt lebe ich mal so 3 Stunden ohne Vorbild zu sein, ja? Was ich jetzt sage, dann darüber geh mal großzügig hinweg. Aber dann, wenn wir uns im Hauskreis wieder treffen, dann ist es wieder anders. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13 bis 16, auch Bergpredigt, Matthäus 5, 13 bis 16, da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fad wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Jünger von Jesus sind einfach Vorbilder. Da kann sich kein Christ davonschleichen. Es fällt früher oder später in allen Bereichen deines Lebens auf, ja, dass man über dich weiß, du bist auch ein Christ. Du bist von Christus als Vorbild eingesetzt worden, ohne deine spezielle Zustimmung. Ja, wer zu den Jüngern gehört von Jesus, ist von Jesus als Vorbild eingesetzt. Da hat er uns nicht gefragt. Da hat er gesagt, so ist es, ihr seid's. Man kann ein gutes oder ein schlechtes Vorbild sein, aber niemals keins. Der Christ ist immer Salz, entweder Gutes oder Schlechtes. Man wird immer auf dich achten und dich als Christ einstufen. Dein Verhalten wird dein Leben als Christ entweder unterstreichen oder durchstreichen. Warum sagt Jesus das seinen Jüngern? Ihr seid das Licht der Welt oder ihr seid das Salz der Erde. Weil er ihnen ihren Auftrag deutlich macht und dass sie sich nicht entscheiden können, will ich jetzt Vorbild sein oder nicht. Jeden Witz, den du erzählst, erzählst du als Jünger Jesu. Jedes Kleidungsstück, das du trägst, trägst du als Jünger Jesu. Deine Wohnung hast du als Jünger Jesu eingerichtet und du fährst auf der Straße als Jünger Jesu. Wenn du mit den Nachbarn oder mit den Arbeitskollegen, deiner Frau und mit deinen Kindern umgehst, dann gehst du immer als Jünger Jesu um. Bedenke dies. Wir fallen auf. Auch wenn die anderen es nicht gleich sehen, es kommt doch raus. Vielleicht haben wir uns bei manchen Gruppen so versteckt wie auch Petrus. Petrus am Kohlenfeuer. Auf einmal wurde er entdeckt und er verleugnete seinen Herrn. Wenn du nicht dafür sorgst, dass du dich als seinen Jüngern bei deinen Leuten zu erkennen gibst, der Teufel hat ein Interesse, dass du entdeckt wirst und dann zu einem Zeitpunkt, wo du vielleicht nicht damit gerechnet hast, so wie bei Petrus. Es kommt raus. Wir haben also drei Lügen bedacht, an die wir auch stolpern können oder wo wir hineinfallen können. Der Herr Jesus sagt über seine Jünger, dass sie Schafe sind. Das heißt Tiere, die nicht die Schleue eines Fuchses haben. Sie können nicht allein leben. Sie müssen vom Hirten geführt werden. Und dieser Hirte sagt, befreie dich von nachtragenden Gedanken. Segne die euch fluchen. Liebe deinen Feind. Das Zweite, kritisiere nicht aus Distanz. Wer dies tut, steht selbst unter Gericht. Ja? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und das gleiche Maß. Und dann das Dritte, werde offenbar. Du kannst dich nicht verstecken. Du bist Licht und Salz. Vielleicht ist jemand hier, der im Inneren denkt, ich versage in allen Punkten. Ja? Dann gilt dir die Überlegung, warum ist dir eigentlich das aufgefallen? Also wenn du jetzt ganz ruhig da sitzen würdest und sagst, naja, das war mal eine nette oder eine weniger schöne Predigt, es hat mir wenig gesagt oder so, na, das ist vielleicht eine Sache. Aber wenn du jetzt davon irgendwo innerlich angerührt bist, das ist mein Problem. Warum ist dir das aufgefallen? Doch nur deshalb, weil Gott dein Herz anspricht, weil Gott dir da helfen will und weil er Hoffnung hat für dich. Deshalb wirf die Flinte nicht ins Korn, dass du sagst, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ist nicht wahr. Wer Gottes Ruf im Herzen hört, da arbeitet Gott an ihm, da will Gott ihm helfen. Das Beste ist, wenn du anfängst, dafür zu beten. Vielleicht musst du auch so manches auch vor Menschen bereinigen. Ich möchte jetzt eine kleine Zeit des Gebets einräumen und dann wird der Tom den Abschluss machen. Wollen wir uns dazu verneigen?